Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Sprache, Musik, Geräusch. Zur Geschichte des Hörspiels gehört auch der immer wieder geführte Streit, was denn nun den Vorrang habe. Die Stimme, der Klang, eine nacherzählbare Geschichte, ein Sounderlebnis, für das es keine Worte braucht? Von der Gleichwertigkeit aller Klänge träumten schon die Radiopioniere der ersten Jahre. Einem Kurt Weil, einem Walter Ruttmann hätte vermutlich unmittelbar eingeleuchtet, was die späteren Protagonisten der Klangkunst exzessiv ausprobiert haben. Ulrich Passange mit dem sechsten Teil seiner Geschichte der Hörspieldramaturgie. Heute Lärm und Stille, Audioart.
Meine Hörerinnen und Hörer.
Jetzt kommt unsere Sendung.
Liebe Evakuierte.
Erdenbewohner.
Ars Acoustica.
Audio Art.
Radio Art.
Musik konkret.
Lautsprecherkunst.
Geräuschkunst.
Medienkunst. Klangkunst.
Ein unfassbares Getöse, ein Lärm der Definitionen begleitet die Geschichte der Klangkunst. Die italienischen Futuristen Pratella und Russolo hoben sie aus der Taufe. Sie wollten nichts Geringeres als die Musik durch die Geräuschkunst ersetzen.
Es ist nötig, aus diesem beschränkten Kreis von reinen Tönen auszubrechen und die unendliche Vielfalt der Geräuschtöne zu erobern. Heute genießen wir es vielmehr, die Geräusche der Tram, der Explosionsmotoren, Wagen und schreienden Menschenmengen in unserer Vorstellung zu kombinieren, als beispielsweise die Eroica oder die Pastorale wiederzuhören.
Der Einfachheit halber definieren wir Klangkunst als eine musiknahe, nicht erzählende, für Ausstrahlung über Lautsprecher konzipierte, radiophone Form. Klangkunst bedient sich elektronischer oder elektroakustischer Mittel, kann Feldaufnahmen und O-Töne in purem und bearbeitetem Zustand enthalten und betrachtet Geräusch, Musik und Sprache als gleichwertig. Der Komponistenphilosoph John Cage hat bereits mit dem Hörspiel experimentiert und schreibt Musikgeschichte, als er am 29. August 1952 das Geräusch mitsamt der Stille in den Status der Gleichwertigkeit aller Klänge entlässt. Er platziert den Pianisten David Tudor scheinbar untätig vor der Klaviertastatur. Für 4 Minuten und 33 Sekunden sehen sich Pianist und Publikum gezwungen, der Stille zu lauschen, die natürlich keine ist. Durch Stuhlknarren, Husten, Unruhe und äußere Störungen wird sie zum Klang.
Kein einziger Klang fürchtet die Stille, die ihn auslöscht. Und es gibt keine Stille, die nicht mit Klang geladen ist.
Dieser definitorische Akt findet gleichzeitig eine Parallele auf unserer Seite des Atlantiks. Im Club des Sées, einem Zusammenschluss um den Techniker Pierre Schaeffer im französischen Rundfunk, werden Diskussionen über eine Radiokunst geführt, die zur Entwicklung der Musik konkret führen. Das Treiben der forschungslustigen Franzosen lockt Gäste an, darunter Karl-Heinz Stockhausen aus Deutschland und Else-Marie Pade aus Dänemark. Ende der 1940er Jahre, bevor Tonbandgeräte zur Grundausstattung der Studios gehören, entwickelt das Team um Pierre Schaeffer und Pierre Henry eine Methode, selbstgepresste Schallplatten mit mehreren Plattenspielern quasi live zu kollagieren. Das Ergebnis ähnelt nicht zufällig Walter Ruttmanns Collage Weekend auf Filmtonspuren.
Ach.
Wenig später entsteht in Köln beim WDR das neuartige Studio für elektronische Musik, begründet von Herbert Eimert. Unter Verwendung von Tonbandgeräten und Klanggeneratoren erzeugt ein Kollektiv aus Komponisten und Technikern bislang unerhörte Klänge durch Überlagerung, Beschleunigung und Verzögerung. Eine neuartige Klangfarbenmusik, die es ohne die Möglichkeiten der Hörfunktechnik nie gegeben hätte. Ihre Protagonisten um Stockhausen und Eimert setzen sich in scharfen Worten von den Franzosen ab.
Kunstgewerbliche Arrangements sogenannter Klangobjekte, wie man sie als Gebrauchskunst beim Film, Hörspiel und bei Bühneneffekten verwenden kann.
Es entbrennt eine damals erbitterte, heute merkwürdig marginale Fehde um die Lautsprechermusik. Soll sie nun rein elektronisch oder elektroakustisch sein? Darf sie Mikrofone einsetzen oder ausschließlich synthetische Klänge? Ironie der Geschichte, auch die definierende Komposition Stockhausens, der Gesang der Jünglinge, enthält Tonbandaufnahmen eines Knabensoprans. In den 60er Jahren wird die Klangkunst, vor allem die elektronische Musik, zum internationalen Phänomen. Ihr kühler Schick erobert Film- und Konzertsäle. In Tokio, Rom, Stockholm und München entstehen Studios für elektronische Musik. Bei der BBC realisiert der britische Radiokünstler Barry Bermanche sein Großwerk Four Inventions for Radio, zugleich ein Meilenstein des O-Ton-Hörspiels, mit der sphärischen Musik Delia Derbyshire's, die Musik konkret und Elektronik kombiniert.
The gateway to the next phase of life. A doorway into a new life. The gateway to the next phase of existence. It's a natural thing, and we all have to take it when our time comes. Because I shall be going through the gateway of death to life, I will be helped in my suffering or whatever causes that death.
In den 70er Jahren betritt der kanadische Komponist und Klangforscher R. Murray Schäfer die Szene und etabliert die neue Wissenschaft der akustischen Ökologie. Entscheidend für die Klangkunst wird sein unübersetzbarer Neologismus, der Soundscape. Er definiert ihn als
die akustische Umwelt, eigentlich jeder Aspekt einer akustischen Umgebung, der als Untersuchungsgegenstand bestimmt wird. Der Begriff verweist sowohl auf reale Umwelten als auch auf abstrakte Strukturen, wie etwa die Musikkomposition und die Tonbandmontage, insbesondere wenn diese als Umgebungen aufgefasst werden.
. 1973 übernimmt der WDR Schäfers Vancouver Soundscape, die eine unübersehbare Folge von Klanginstallationen nach sich zieht. Der Soundkünstler Bill Fontana errichtet ab den 1980er Jahren sogenannte Klangbrücken zwischen Köln und Kyoto respektive San Francisco. Fontanas riesige Spektakel überschreiten die Grenzen des Radios und berühren Medienkunst, Performance und Landart. Viele Jahre bleibt der Terminus akustische Kunst unter dem Dach des WDR. Hörspiel, neue Musik, Lautpoesie und Elektronik verschmelzen zu stetig neuen Amalgamen. Unter der Ägide des langjährigen Dramaturgen Klaus Schöning geben sich im Funkhaus am Wallrafplatz die Klinke in die Hand, Carola Baukholt, Barry Bermanche, John Cage, Pierre Henry, Ernst Jandl, Mauricio Kagel, Friederike Mayröcker, Gerhard Rühm und viele andere. Um die Jahrtausendwende geht Klaus Schöning mit einer ganzen Dramaturgengeneration in Rente. Bereits seit den 1990ern haben andere die Geschicke des Hörspiels gelenkt.
Ulrich Bassange war das mit dem sechsten Teil seiner kleinen Geschichte der Hörspieldramaturgie.